Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Danke, Gute Nacht, dem mittlerweile arrivierten Kulturpodcast am Ende der Woche. Jeden Sonntag eine neue Folge, das hier ist die allerneueste und hier wird noch gearbeitet, wenn andere schlafen. Es ist die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Um genau zu sein, haben wir jetzt Freitag, den 20. August 2021, es ist 0.30 Uhr und aus bestimmten Gründen wird jetzt hier noch nächtlicher Art und Weise die allerneueste Folge aufgenommen. Diesmal also ganz pünktlich, ohne große Verzögerung, ohne dass ich mich samstagnachts noch vors Mikro schleppen muss mit einem Glas Wein in der Hand und die Folge in aller gebotenen Hast dann noch zusammenfrickeln muss. Trotzdem gilt auch diese Woche wieder, wir nehmen uns das Miracoli Podcast-Set und rühren alles zusammen, was irgendwie so geht und gucken, was wir daraus machen mit ein bisschen Duct Tape und der Flex, die das Ganze irgendwie zusammenklambüsert, wird das schon irgendwie werden am Ende des Tages. Die Themenlage ist auch diese Woche wieder dünn, das sei vorangestellt, das soll uns aber nicht abhalten, hier ein bisschen zu quatschen. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Muskelkater, man mag es kaum glauben, das ist jetzt hier kein Fitness- und Sport-Podcast und auch nicht der Podcast von Pamela Reif oder irgendwas in der Richtung. Nee, ich habe tatsächlich, und das vermute ich jetzt einfach mal ganz wild, ein bisschen Muskelkater vom Achterbahnfahren. Ich war im Freizeitpark, im Hansapark, um ganz genau zu sein, in den letzten paar Tagen und bin dort wahnsinnig viel Achterbahn gefahren. Es war nicht allzu viel los im Park, was immer natürlich von Vorteil ist, wenn man Warteschlangen und Wartezeiten vermeiden möchte. Und ich konnte an diesem Tag, ach Gott, bestimmt ein Dutzend Mal Achterbahn fahren. Und wenn man sich dann großen Anlagen aussetzt, wie zum Beispiel im Hansapark, dem Schwur des Kernern, einer wirklich hervorragenden Achterbahn von absolutem Weltrang, zu Recht von absolutem Weltrang, dann ja, merkt man auch immer ein bisschen, dass einem das so auf den Leib sich ein bisschen niederschlägt. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Andere, die diesen Park besuchen, die müssen dann da 2 Stunden lang warten für eine Fahrt. Und man selbst hatte das Privileg, nach 10, 15 Minuten diese Bahn betreten zu können und über die Schienen juckeln zu dürfen. Hat das einen Spaß gemacht? Dafür nehme ich doch Muskelkater gerne in Kauf. Freizeitparks jedweder Art gehören sowieso zum Allerschönsten, was man im Leben so genießen kann. Eine gute Achterbahnfahrt ersetzt so manch anderes existenzielle Erlebnis im Leben. Das würde auch mal wieder zu weit führen. Eigentlich ist es schon hier ein Spruch, der ein bisschen abgenudelt auch ist. Eigentlich müsste man eine ganze eigene Folge nur zum Thema Freizeitparks machen. Da gibt es auch Leute, die sich da weitaus besser mit auskennen. Sehr empfehlenswerter YouTube-Kanal beispielsweise ist Ride Review. Dort kann man einem jungen Mann folgen, der sich da wirklich am allerbesten damit auskennt. Der kennt jedes Achterbahnmodell und jeden Hersteller von Fahrgeschäften. Es ist wirklich irre, welche Expertise selbst auf diesem Sektor so vorherrschen kann. Eine wahnsinnige Nerdigkeit. Bevor ich das entdeckt habe, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Vielleicht abschließend noch der Hinweis auf eine sehr spannende neue Attraktion im Hansapark. Dann ist auch dieser Werbeblock hier beendet. Ist der neue Giro Drop Tower, also ein Freifallturm, den es dort gibt, der wirklich stattliche 120 Meter hoch ist. Und diese Freifalltürme sind immer eine riesige Überwindung für mich, da ich tatsächlich an einer sehr diffusen Form von Höhenangst leide. Achterbahnfahren ist alles kein Problem, da fühle ich mich irgendwie sicher. Da habe ich in der Regel Boden unter den Füßen, nicht bei allen Achterbahnmodellen, aber bei den meisten und kann einigermaßen einschätzen, was auf mich zukommt und denke irgendwie auch immer daran, dass ich angeschnallt bin und über gewisse Sicherheiten verfüge. Bei so einem Freifallturm ist das nicht der Fall, da baumeln meine Beine lose in der Luft, etliche Meter über dem Boden und es ist nicht zu 100% für mich gedanklich kalkulierbar, was da auf mich zukommt und wie mir das so gefallen wird, so weit oben über dem Erdboden zu schweben. Und bei dem Freifallturm da im Hansapark waren es stattliche 120 Meter, also zumindest so hoch ist der Turm, die eigentliche Fallhöhe ist ein bisschen was weniger. Und was noch dazu kam, war, dass dort bei diesem Freifallturm die Sitze im Tilt-Modus fuhren. Das hieß, man wurde wirklich herabgesenkt und hat dann quasi in den Abgrund schauen müssen, wo man dann mit einem Affenzahn, den man dort geschwindigkeitstechnisch heruntergefallen ist, dann auch landete nach wenigen Sekunden, die man dort oben im Nichts, im luftleeren Raum fast schon geschwebt hat. Man fasst ganz eng diesen Schulterbügel an, weil man einfach nicht runterfallen möchte und gewisse natürliche Reflexe einsetzen, die in dieser simulierten Form der Gefahr dann auf einmal dann greifen. Wie auch immer, genug davon. Ich war tags zuvor, oder nee, 2 Tage vor diesem sehr aufregenden Tag im Hansapark mit vielen Achterbahnfahrten und Fallhöhen von ungekanntem Ausmaß, war ich in Hamburg, konnte dort mal wieder ein Konzert genießen. Das Orchester der Staatlichen Philharmonie in Hamburg hat dort ein kleines Konzert gegeben, direkt am Rathaus in Hamburg. Und man saß dort auch eigentlich relativ regulär, normal in der Bestuhlung, aber der große Unterschied war, um den Regularien der Pandemie gerecht zu werden, immer ein Stuhlabstand zwischen allen Plätzen. Also besetzter Stuhl, leerer Stuhl, besetzter Stuhl, ein Schachbrettmuster, in dem dort alle Zuschauenden gesetzt waren. Selbst wenn Leute dann zusammengerückt sind und dann auch betont haben, wir sind ja aus einem Haushalt, es ist ja an sich totaler Quatsch, dass wir jetzt hier auseinandersitzen müssen, dann kam meist ein Saaldiener, ich nenne es jetzt mal Saaldiener oder ein Mitarbeiter der Philharmonie in Hamburg, und hat darauf hingewiesen, dass das Konzert wirklich nur dann den entsprechenden Regeln nach stattfinden kann, wenn immer ein Platz freigelassen wird. Anders ist das so nicht gestattet vom Gesundheitsamt. Was will man da machen? Man kann sich dann halt nur als Pärchen verliebte, schmachtende Blicke zuwerfen in dem Fall oder über diesen einen leeren Platz hinweg nach der Hand des anderen greifen, falls man dort ein berauschendes Date hat auf dem Konzert oder im Rahmen dieses Konzertes. Naja, irgendwie ließ sich das schon auch produktiv für sich selbst nutzen, dass man da immer so einen Abstandsstuhl dazwischen hatte. So schlimm war das jetzt gar nicht. Die Musik, ein Hochgenuss, ganz wunderbares Potpourri, um dieses alte Wort mal im musikalischen Kontext zu benutzen, von Jacques Offenbach, dem wir ja unter anderem die bekannte Melodie des Cancan-Tanzes im Moulin Rouge in Paris verdanken und natürlich viele andere schöne, wundervolle Opern, Ouvertüren und Arien, die da gegeben wurden. Es war wirklich ganz herrlich, die Akustik war auch gut und es war natürlich nochmal ein besonderes Schmankerl, da auf dem schönen Rathausplatz in Hamburg sitzen zu dürfen und dieser wunderbaren Musik lauschen zu können. Das war dann jetzt quasi auch meine erste konzertante Erfahrung seit, ich glaube, 1,5 Jahren aufwärts, eher so einem 1 Jahr und 10 Monaten. Das letzte Konzert muss irgendwann Oktober, November 2019 roundabout gewesen sein, dass ich irgendwie im Jazzclub in Hannover war oder bei einem Konzert in der TUI Arena in Hannover. Ich kann es nicht mehr genau gedanklich so für mich zurecht formatieren, was das war und wo das war und wann genau das war. Ist ja auch völlig egal. Man hat an diesem Abend dann wieder gemerkt, dass die Leute diese Konzerte brauchen, dass die Lust darauf haben und dass die Konzertlandschaft, die ganze Veranstaltungsbranche enorm wichtig ist für die Zufriedenheit und die Lebensqualität der Menschen. Und man nimmt dann fraglos auch diese Corona-Regularien so hin. Da gibt es gar nicht viel zu diskutieren. Die mögen zum Teil natürlich auch sehr, sehr sinnvoll sein. Beispielsweise das Maske tragen, wenn man da aufsteht und die Leute natürlich alle ineinander laufen und dem Ausgang zustreben. Also da hat sich jetzt niemand großartig beschwert. Es wurde nach einem freundlichen Hinweis des Saaldieners auf den freizulassenden Platz immer dem auch Folge geleistet. Das hat alles wunderbar geklappt. Es muss irgendwie wieder dieses Gemeinschaftsgefühl möglich werden, was so konzertante Veranstaltungen uns zu vermitteln mögen. Das muss ja jetzt auch nicht gleich, ohne hier jemanden zu vernachlässigen zu wollen. Es müssen ja nicht gleich Konzerte im großen Stil genehmigt werden, wo man weiß, dass da 17.000 Leute in irgendeiner Moshpit heftig miteinander pogen werden. Aber so eher harmlosere, in Anführungszeichen, Konzerte, wo es um klassische Musik geht, um sehr instrumentale Musik, die man im Sitzen genießt, zu der man sich jetzt nicht allzu wild bewegt und die altbekannten Aerosole verteilt. Ja, wann geht das denn endlich mal wieder? Also ich habe jetzt Karten für ein Konzert im November, wo ich auch ganz genau weiß, da werde ich jetzt nicht aufspringen und tanzen. Da sitze ich diszipliniert 2, 2,5 Stunden auf meinem Platz und lausche der Musik, klatsche ab und an und in der Pause werde ich mir ein Bier holen und dann ist der Abend auch irgendwann vorbei. Und ich bin absolut gerne bereit, mich da an bestimmte Absprachen zu halten. Ich will einfach nur, dass es stattfindet und dass ich da hingehen kann. Ich zeige auch gern meinen Nachweis vor, dass ich doppelt geimpft bin und so weiter und so fort. Alles in Ordnung, aber macht es doch irgendwie möglich. Also ich kann jetzt selbst so weichgespülte Trullas wie Sarah Connor gut nachvollziehen, die sich da verarscht fühlt, dass sie seit Monaten nicht mehr so ein richtiges Konzert spielen durfte. All diese Wutreden, ja, ist ja auch ein ähnlich schreckliches Wort wie Klartext, die Wutrede, all das konnte ich auch wirklich gut nachvollziehen in letzter Zeit und es ist überfällig, dass es irgendwie ein Konzept gibt für diese Live-Branche, mit dem man weiter verfahren kann und ich hoffe, dass sich da auch bald was auftut, denn wie alle Konzertveranstalterinnen und Veranstalter sagen, die Branche liegt am Boden, da muss ich jetzt wirklich dringend was tun, nicht nur, weil ich so Bock auf Konzerte habe. Abschließend vielleicht noch der Hinweis auf die kürzlich stattgefundenen Bayreuther Wagner-Festspiele. Ich habe mir jetzt endlich mal in der ARD-Mediathek die Inszenierung des Fliegenden Holländers am Eröffnungsabend angeguckt. Das war ja ein historischer Abend da auf dem grünen Hügel in Bayreuth. Man mag es kaum glauben, zum ersten Mal stand da eine Frau am Dirigentinnenpult. Oksana Lüniw hat diesen Abend wirklich kongenial dirigiert. Ich fand es musikalisch wirklich ein Hochgenuss. Allem voran die junge Frau, die beim Fliegenden Holländer die Senta gesungen hat, hat einen grandiosen Job gemacht. Asmik Gregorian hieß die Sängerin, die Senta gesungen hat. Und es war halt nicht die typische, wohlproportionierte Senta, die da die verzweifelte Tochter eines Seemanns geben musste, sondern es war schon auch eine moderne, selbstbewusste Frau. Worüber man jetzt da in Bayreuth natürlich streiten kann, war die Inszenierung, die mich zu sehr an schlechte Sonntagabend-Tatort-Krimis erinnert hat. Man hat die Geschichte des Fliegenden Holländers, sie ist nicht allzu kompliziert, wer sie wissen möchte, sage ich jetzt einfach mal so ganz frei von der Leber weg. Wer wissen möchte, was beim Fliegenden Holländer passiert, der kann es auch schnell googeln. Es ist wie immer in einer Oper haarsträubende Handlung, aber irgendwie glaubwürdig, weil der ganze Quatsch gesungen wird, der da so passiert. Und naja, was soll man sagen, diese ganze Handlung wurde halt verlegt von einem dänisch-norwegischen Seefahrer-Idyll hinweg in eine, ja, Schweden-Krimi-artige Kleinstadt, in der der Fliegende Holländer dann eher danach trachtete, Rache an diesem Dorf zu begehen. Und das wurde erklärt durch eine Vorsequenz in der Ouvertüre, in der man gesehen hat, wie die Mutter des Fliegenden Holländers ja in den Selbstmord getrieben wurde. Alles sehr daherkonstruiert. Ja, es ist wahrscheinlich auch wirklich eine riesige Schwierigkeit, im Rahmen von klassischen, oft gespielten, allgemein relativ bekannten Opern noch irgendwie einen Ansatz zu finden, der neu und überzeugend ist. Aber hier hat es leider überhaupt gar nicht für mich funktioniert, weil es auch zu sehr abweichend war von dem, was an vielen Stellen gesungen wurde. Die Beziehungen oder die Bezugnahme im Gesang auf dieses Seefahrermilieu war so eindeutig und so klar, dass man es dann inszenatorisch nur schwerlich wirklich so komplett umgehen kann, gar nichts davon zu zeigen. Aber um nochmal auf die ganze Publikumsfrage zurückzukommen, wie das ist mit Konzerten in Zukunft da in Bayreuth, war das Festspielhaus ja bekanntermaßen voll besetzt. Und das ist ja ein sehr altwertehrwürdiges, ein vor langer Zeit erbautes Haus dort auf dem grünen Hügel in Bayreuth. Und es ist ja bekannt für die etwas schwierige, aber sehr gute Akustik. Sehr schwierig im Sinne von, das Orchester muss bestimmte Maßnahmen treffen in der Umsetzung der Musik, um die Akustik dort vollends ausschöpfen zu können. Und fürs Publikum schwierig, weil es nur sehr harte Holzbänke hat, auf denen es sich niederlassen kann, um der Oper zu lauschen und sie zu verfolgen. Aber auch das nur am Rande. Dieses Festspielhaus bietet Platz für 1974 Zuschauerinnen und Zuschauer und die saßen da drin und waren natürlich vermutlich alle getestet, geimpft, was auch immer. Aber das war ja schon so ein kleiner Vorstoß, dass man das jetzt einfach mal wieder gemacht hat. Und ich wünsche mir, dass das ein kleiner Startschuss war für alle restlichen konzertanten Veranstaltungen. Natürlich waren da die Richtlinien sehr, sehr streng. Etliche Tests, die da jeden Tag gemacht wurden mit den Sängerinnen und Sängern und auch dem Orchester, was da auftrat. Also alle, die an der Bühnenproduktion beteiligt waren, wurden aufs Strengste getestet. Wie man nun genau mit dem Publikum so verfahren hat, ja, wahrscheinlich ähnlich streng. Also man hat sich da wirklich, man hat wirklich stark darauf geachtet, sich nicht zu Schulden kommen zu lassen, um dann reibungslose Opernfestspiele bieten zu können. Und jetzt wünsche ich mir noch viel, viel, viel mehr Konzerte. Und bevor ich mich noch hier ewig weiter wiederhole, kommen wir einfach mal zum nächsten Thema, nämlich die dritte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast. Ich werde es jetzt im Folgenden einfach nur How to Sell Drugs nennen, um nicht immer diesen elendig langen Titel komplett aussprechen zu müssen. Aber diese Serie ist aus deutscher Produktion und läuft in der dritten und, wie ich vermute, auch finalen Staffel nun aktuell auf Netflix. Und ich habe ja in der letzten Folge ein bisschen darüber schwadroniert, dass ich so ungern Fernsehserien gucke, aber für manche kann ich mich dann doch irgendwie erwärmen und schaue sie mir dann auch ganz gerne an. Beispielsweise gibt es jetzt auch gerade auf Amazon eine wunderbare Serie namens Modern Love. Das ist die serielle Umsetzung einer Kolumne in der New York Times, in der immer eine moderne Liebesgeschichte erzählt wird, irgendwelche kuriosen Kennenlerngeschichten oder Geschichten über bestimmte Hindernisse, die die Liebe so mit sich bringen kann. Und diese Geschichten werden für diese Amazon-Serie ganz wunderbar ins Serienformat übertragen. Große Empfehlung, es ist eine Fernsehen gewordene Kuscheldecke, ganz muggeliges, schönes Kuschelfernsehen, überhaupt nichts Aufregendes im engeren Sinne und auch nichts, worüber ich jetzt hier viel Worte verlieren möchte. Es ist nur eine kleine Empfehlung am Rande. Ich mag diese Serie ungemein gern und jede Geschichte ist auch nach einer halben Stunde, vielleicht mal so 35 Minuten, auch abgeschlossen. Man muss da nicht Charaktere über 7 Staffeln hinweg verfolgen, um am Ende zu verstehen, warum Figur X Figur Y erschossen hat oder sowas. Aber zurück zu How to Sell Drugs. Wie gesagt, die dritte Staffel aus deutscher Produktion. Ein Produkt der BTF, der Bild- und Tonfabrik, jener Produktionsfirma, die auch Jan Böhmermanns ZDF-Magazin Royal mit dem entsprechenden Look versorgt und quasi die Kölner Kreativschmiede darstellt für modernes, gegenwärtiges Fernsehen. Worum geht's in How to Sell Drugs? Ja, es geht um 2 nerdige Schüler, Lenny und Moritz. Und beide sind immer wieder mit Startup-Ideen schwanger, die sie gerne irgendwie in die Realität übertragen würden, also ein richtiges Startup draus machen. Und das gelingt ihnen aber nie so richtig. Aber eines Tages gibt es dann den großen Durchbruch. Tatsächlich kommen sie auf die Idee, einen großen Internet-Drogenshop aufzumachen. So ähnliche Sachen kennt man ja schon aus dem Darknet. Soweit ich die Serie aber in dem Fall verstehe, ist es ein Drogenshop, der ganz normal über das reguläre Internet auch erreichbar ist. Wie das in Serien sich so gehört, bleibt es natürlich nicht bei einem kleinen Unternehmen unter Freunden, die da versuchen, ein bisschen Geld zu verdienen. Nein. Es schalten sich natürlich immer mehr Zwischenhändler ein und Personen, die Interesse daran haben, dieses Unternehmen in noch höhere Höhen und Sphären zu transportieren. Zum Beispiel in dem Fall 2 Damen aus Rotterdam, die unter dem Deckmantel einer Limonadenmanufaktur diesen ganzen Drogenhandel im noch viel größeren Stil zusammen mit Lenny und Moritz aufziehen wollen. Das ist eine ganz grobe Zusammenfassung dieser Serie. Natürlich geht es nebenbei noch um die ganzen Kümmernisse von AbiturientInnen und was sie so umtreibt, welche schulischen Inhalte sie nebenbei noch zu bewältigen haben und welche Schwierigkeiten sich da so zum Teil auftun. Ist alles ein bisschen Coming of Age, aber höchst modern erzählt durch das ständige Einblenden von WhatsApp-Nachrichten oder sonstigen Messenger-Diensten, die den Alltag einerseits strukturieren, andererseits aber auch stören. Die Auftaktfolge dieser dritten und, wie ich meine, auch finalen Staffel ist leider absolut grauenvoll, denn da wird die Handlung verlagert in so ein Abitur-Vorbereitungscamp. Alle Schülerinnen und Schüler fahren in ein Ferienlager, wo ein etwas zu junger Ranger, zu jung, um Verantwortung zu übernehmen für einen ganzen Kreis an Abiturienten, sich dieser ganzen Truppe annimmt. 2 Lehrer sind noch mit dabei und nebenbei muss Moritz auch noch die Homepage, über die die Drogen vertickt werden, neu umprogrammieren. Es gibt sehr, sehr viel zu tun. Nebenbei gibt es auch noch Knatsch mit seinem alten Kumpel Lenny und alles wird so verworren und kompliziert gemacht, wie nur irgendwie möglich. Es gibt eine völlig unnötige Allergie gegen die Natur und also alte Weggefährten kommen auch aus jeder Ecke gekrochen. Das hätte es nun echt nicht gebraucht und man kann Staffeln besser starten lassen, was Serien so anbelangt. Aber wenn man diese Folge überstanden hat, die erste Folge in der dritten Staffel, dann fängt sich die Serie auch wieder sehr, sehr schnell. Dann findet sie zurück zu alter Stärke, zu guten Cameos und Montagen und mit in Bezugnahme bekannter Sendungsmotive. Dann wird für ein paar Minuten sowas wie Aktenzeichen XY ungelöst im Rahmen dieser Serie inszeniert, dass also der Protagonist seinen eigenen Kriminalfall mit dem Drogenhandel im großen Stil in einer Aktenzeichen XY ungelöst Sendung sieht. Oder auch beispielsweise Undercover Boss in der Form, dass dann Moritz als Betreiber der Drogen-Homepage sich für einen Tag hineinversetzt in die Perspektive seiner Mitarbeitenden und versucht, aus dieser Perspektive heraus, die im Rahmen einer Undercover-Boss-Reportage dargestellt wird, Verbesserungen vorzunehmen an seinem Unternehmen. So war es, glaube ich. Und das ist alles sehr, sehr schön gemacht und umgesetzt und wirklich ein kreativer Bilderrausch. Die Serie ist wirklich schön zu schauen. Es ist immer unterhaltsam, aber niemals in irgendeiner Form anspruchslos oder so, dass es den Zuschauer, Zuschauerin unterfordert. Im Gegenteil, manchmal kommt man gar nicht so richtig hinterher bei all den Handlungssträngen. So ging es mir zumindest zeitweise. Manchmal wusste ich dann gar nicht so richtig direkt, mit wem da nun gechattet wird in dieser Serie und welche Kontaktperson da jetzt am Ende der anderen Leitung sich so verbirgt. Das größere Problem bei dieser letzten Staffel ist nun, dass zu viel Fokus gelegt wird auf andere Figuren, die sonst vorher in den anderen beiden Staffeln nie groß gezählt haben oder vielleicht auch gar nicht in irgendeiner Form dort vorhanden waren, sondern jetzt so in der dritten Staffel erst aus dem Hut gezaubert werden, damit man das Ensemble noch künstlich vergrößert und immer mehr Leute hineinziehen kann in diesen ganzen Drogenhandelsschlamassel. Und wer sowieso schon genervt ist von zu viel Product Placement heutzutage in Filmen, in Serien und so weiter, der kann hier auch nochmal sein blaues Wunder erleben. Von Mio Mio Mate bis Schokomel wird hier jeder ungesunde Softdrink in irgendeiner Form beworben. Und am Ende, in den finalen beiden Folgen, gibt es auch noch einen großen, ja, Seriencharakter-Karneval. Und natürlich kommt fast jede bekannte Figur aus dem Netflix-Universum dort irgendwie zum Tragen. Auf dieser Abi-Feier mit Seriencharakter-Karneval, ja, da stehen sie dann alle. Die Bankräuber aus Haus des Geldes, Gefängnisinsassen aus Orange is the New Black oder auch das ganze Wohnzimmer aus Stranger Things, wo dann die Weihnachtsbeleuchtung leuchtet. Mir war das wirklich zu viel des Guten und als ausgewalzter Gag über fast zwei Folgen dieser gerade mal 6 Folgen umfassenden Staffel war es einfach dann zu viel, aber man tut halt, was man kann, um natürlich auch ironisch Netflix als Content Creator irgendwie darzustellen und mit in das hochmoderne Seriengeschehen einzubinden. Das ist manchmal ganz lustig und sehr, sehr gut gelungen und an manchen Stellen ist es aber auch aufdringlich bis penetrant. Ich habe mich dann auch so ein bisschen gefragt, warum ist das eigentlich so ein riesiges Faszinosum, dass wir uns irgendwelche Drogenbarone angucken wollen, Menschen, die mit dem organisierten Verbrechen sehr, sehr viel Geld machen. Und die Antwort ist natürlich total simpel. Es ist einerseits die Faszination des vermeintlich Bösen und natürlich auch die Faszination des Gentleman-Gangsters. Denn die jungen Männer, die hier in dieser Serie viel, viel Geld erwirtschaften in kurzer Zeit mit Drogen, die haben ja eigentlich gar nichts Böses im Sinn. Es geht einerseits darum, eine sehr kostspielige Therapie für Lenny zu organisieren, also Moritz' Kompagnon, der unter einer sehr komplizierten Form von Krebs zu leiden hat und nur mit einer sehr, sehr teuren Therapie im Ausland endgültig geheilt werden kann. Niemand von denen möchte Menschen wirklich konkret schaden und wir als Zuschauer kommen auch nicht so wirklich auf die Idee, wütend zu werden oder gar allzu große Antipathie zu empfinden. Von wegen, eher das Gegenteil ist der Fall. Je moderner und gegenwärtiger die Erzählung ist über Drogen, desto mehr kommt man natürlich auch so auf den Trichter zu denken, ja, all dieses Unheil, all diese Ungerechtigkeiten, so viel Tod und so viel Verderben, weil wir einfach als Menschheit nicht umzugehen wissen mit der Sehnsucht nach Rausch, mit der Sehnsucht nach illegalen Drogen. Ja, es soll jetzt auch nicht zu hypermoralisch werden oder zu moralinsauer, aber man kann schon ab und zu mal darüber ins Nachgrübeln kommen, ob Drogenpolitik immer so wirklich zu 100% richtig ist. Und das schafft ja die Serie How to Sell Drugs auch sehr, sehr gut, so Drogen als etwas in der Mitte der Gesellschaft Angekommenes darzustellen. Egal, ob jetzt krasser Absturz-Junkie oder Lehrerin, alle haben es zumindest irgendwie mal so ausprobiert und bestellen dann natürlich auch über diese Seite. Es ist eine sehr stark verallgemeinerte Darstellung, natürlich sowohl von mir wie auch in dieser Serie, aber machen wir uns nichts vor. Also es haben etliche Leute schon mal Kontakt irgendwie gehabt mit Drogen und dieser kleine Podcast würde es jetzt bestimmt nicht schaffen, die moralische Frage hinter Drogenkonsum, Drogenhandel und so weiter hier vollends zu beantworten. Die finale Staffel von How to Sell Drugs Online Fast ist auf jeden Fall jetzt bei Netflix verfügbar und bietet wie immer grundsolide, gute Unterhaltung mit in der Qualität schwankenden schauspielerischen Darbietungen und dramaturgischen Kniffen, die auch ebenso qualitativ schwankend sind mitunter. Viel, viel bizarrer aktuell auf Netflix ist ja die Dating-Show Sexy Beasts. Sexy Beasts gab es auch tatsächlich schon mal im deutschen Fernsehen auf Six, auf dem sogenannten Frauensender der Pro7-Sat1-Gruppe. Und das Konzept bei Sexy Beasts ist wie folgt. Es treffen sich vier Singles, eine Frau, drei Männer, ein Mann, drei Frauen. Und alle Beteiligten an diesem Dating-Experiment zeigen sich nicht in Natura, in ihrer vollen natürlichen Schönheit, sondern mit ja nahezu filmreifen Monster- oder Tiermasken. Manche sind als Vogelscheuche verkleidet oder als ziemlich skurril aussehender Delfin. Es gibt alle möglichen Kostüme, die sind wahnsinnig gut gemacht und sehen auch aufwendig und teuer aus und niemand sieht des anderen wahres Gesicht. Ein herrlich bescheuertes Showkonzept. Es ist ein bisschen wie bei The Masked Singer, dass man auch so ins Grübeln kommt. Wer mag sich darunter jetzt so verbergen? Was für eine Type von Mensch? Und manchmal liegt man da irgendwie auch ganz richtig, manchmal liegt man falsch. Was so ein bisschen zu kritisieren ist an dieser Sendung, ist, dass fast immer die gleichen optischen wie körperlichen Typen da enthüllt werden. Es gibt zwar ethnische Diversität, aber was jetzt so Schönheitsideale anbelangt, sind es immer die gleichen Instagram-Schönheiten, wie man sie von überall her kennt. Das ist wirklich ein bisschen öde auf die Dauer und falls das weiter fortgeführt wird, das Format, wünscht man sich von Netflix da ein bisschen mehr Diversität. Ja, Diversität ist sowieso in allen Netflix-Formaten immer irgendwie vorhanden. Warum es da nun nicht auf allen Ebenen so gut geklappt hat, naja, das weiß nur Netflix selbst und ist auch gar nicht so wichtig. Trotzdem auch eine unterhaltsame Sendung. Am Ende hier einfach nur noch der Ehre halber erwähnt. Der Ehre halber erwähnt sei auch, dass wir nächste Woche auch wieder eine neue Folge haben werden. Hoffentlich sprechen wir dann über Emerald Fennells Film Promising Young Woman. Immerhin 5-mal für den Oscar nominiert gewesen, aber nur die Trophäe fürs beste Originaldrehbuch erhalten. Jetzt fast ein halbes Jahr nach der eigentlichen Oscarverleihung endlich in den deutschen Kinos zu sehen mit Carey Mulligan in der Hauptrolle und Bo Burnham. In einer Nebenrolle über Bo Burnham haben wir schon vor einigen Wochen hier ausführlicher gesprochen und über sein geniales, einmaliges, meisterhaftes Stand-Up-Special Inside, ebenfalls auf Netflix verfügbar. Ja, es ist schon fast hier eine große Netflix-Werbeveranstaltung, aber die Tage geht's wieder ins Kino und nächste Woche gibt es auch wirklich wieder ein Buch. Ich verspreche es. Das sind jetzt zwei Versprechen, die ich hier ganz fest mache. Das wird auf jeden Fall eingehalten. Promising Young Woman und ein gutes, hoffentlich gutes Gegenwartsbuch. Ich habe noch nicht so richtig auf dem Köcher, aber bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ansonsten wünsche ich einen angenehmen Sonntagabend, eine schöne kommende Woche. Bleibt alle gesund und mir als Zuhörerschaft erhalten. Mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen zum Abschluss als Danke, gute Nacht.